sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur 151. Folge von Sideline, dem USL Podcast. Neues bringt der Mai, sagt man ja so gerne. In unserem Fall ist das heute Neues bringt der September, denn normalerweise sollen hier ja die USL-Spiele im Fokus stehen und wir haben nebenbei ein, zwei News. Diese Folge ist es genau umgedreht. Wir haben nur zwei Spiele für euch zum Besprechen im Vergleich zu den normalen vier, denn es ist sehr, sehr viel in der USL und im USL-Kosmos passiert. Schöne Dinge, nicht so schöne Dinge, Dinge, die man einfach nur so hinnehmen kann. Und damit ihr auf dem aktuellen Stand bleibt, werden wir heute den Fokus eher auf die News richten. Aber keine Sorge, eine Partie aus der Super League und in der League One haben wir auch noch für euch, allerdings später. Wir, das ist seit 150 Folgen und auch heute wieder die liebe Anne.
Schönen guten Tag.
Und ich natürlich. Ja, letzte Woche am Wochenende, also für die Amis am Samstag, für uns am Sonntag, ist etwas passiert, was ich als Connecticut-Version des London Donovan-Moments bezeichnet habe. Denn wir erinnern uns, vor ein paar Jahren gab es ja einen Skandal in der Partie zwischen San Diego Loyal, damals trainiert von London Donovan, und Phoenix Rising, als ein Spieler so massiv beleidigt worden ist, dass das Spiel abgebrochen werden musste und eben dadurch, dass San Diego geschlossen vom Platz marschiert ist. Seitdem hat es sich dankenswerterweise nicht mehr wirklich so häufig ergeben, dass so etwas passiert wäre, bis letzte Woche. Und da meine wundervolle Zuhörerin und Mitkommentatorin mit diesem Team verbunden ist, würde ich gerne dich bitten, liebe Anne, um welche Teams geht es und was ist eigentlich nach unserem aktuellen Stand passiert?
Es geht um ein Team, bei dem ich natürlich nicht neutral sein kann, weil es ist Hartford. Hartford hatte ein Heimspiel gegen Pittsburgh Riversound. Und wir sind schon weit nach der 89. Minute, schon 90. Minute. Die Nachspielzeit von 6 Minuten ist schon angezeigt und plötzlich läuft das Spiel aber nicht mehr weiter, weil der Schiedsrichter gerade in eine Diskussion verwickelt wird. Die Diskussion hat er mit Marlon Hairston, der sehr, sehr aufgeregt auf den Schiedsrichter einspricht oder mit dem Schiedsrichter spricht und sehr erregt ist im emotionalen Sinne und versucht ihm etwas zu erklären. Der Schiedsrichter will zuerst gar nicht so richtig zuhören, merkt dann aber, irgendwie ist was in dieser Situation. Es kommt zwischenzeitlich noch ein weiterer Spieler von Hartford, der versucht, Hairston da so ein bisschen wegzuziehen. Der geht aber immer wieder zum Schiedsrichter zurück und versucht ihm zu erklären, dass da was passiert ist. Und dann gibt's erstmal sehr lange Diskussionen. Und es stellt sich raus, dass Hairston deshalb so aufgeregt ist, weil er möglicherweise rassistisch beleidigt wurde. Und deswegen emotional sehr aufgebracht ist. Der Schiedsrichter hört sich das dann an. Irgendwann kommt auch der beteiligte Spieler von Pittsburgh. In dem Fall handelt es sich um Danny Griffin, den Teamkapitän. Und es kommt nicht wirklich zu einer langfristigen Unterhaltung quasi auch zwischen dem Schiedsrichter und Griffin. Allerdings gibt es immer wieder sehr emotionale, laute Wortgefechte zwischen Griffin und Hairston, die beide sehr weit voneinander wegstehen und quasi quer über den Platz da rufen oder sich, nehmen wir es mal, austauschen. Irgendwann geht der Schiedsrichter dann, als er merkt, die Situation wird jetzt hier so nicht weitergehen können, geht er zu den beiden Trainern, erklärt, was los ist und versucht mit denen zusammen eine Lösung zu finden. Und man steht einige Minuten am Platz zusammen, bespricht sich. Interessant fand ich übrigens den Trainer von Pittsburgh, der sehr oft die Hände hochhebt nach dem Motto, Also dieses typische, man kennt es so, ich bin unschuldig. Diese Geste macht er sehr, sehr oft und die macht er schon sehr, sehr früh. Und ja, Hairston kommt immer wieder auch, also der läuft auch gleich von Anfang an mit, erklärt auch da einiges. Irgendwann ist auch Griffin dort mit in der Nähe. Und man diskutiert sehr viel. Irgendwann sagt der Schiedsrichter zu beiden Teams, dass die jeweils zu ihrer Bank gehen sollen. Die besprechen sich dann dort. Und währenddessen telefonieren die Offiziellen mit vermutlich der USL, um irgendwie eine Lösung zu finden. Weil es sind ja noch 6 Minuten zu spielen. Aber so richtig eine Lösung scheint es nicht zu geben. Und Hartford berät sich dann, weil die Situation ist, dass Hairston zu dem Zeitpunkt schon den Platz verlassen hat. Der ist in die Kabine gegangen. Und Hartford hatte versucht, Pittsburgh zu überreden, dass zumindest kann man das so deuten. Von den Videoaufnahmen, die wir haben keinen Ton, wo man es hundertprozentig nachvollziehen kann, was jetzt genau besprochen wird. Aber so von der Mimik und Gestik her steht die Vermutung im Raum, dass sie Pittsburgh bitten oder ihn raten, Griffin erstmal vom Platz zu nehmen, damit die Partie weitergehen kann. Die machen das nicht. Und dementsprechend ist die Situation nach halt verfahren. Beide Teams ziehen sich dann halt zu ihren Bänken zurück, besprechen sich. Die Trainer kommen dann nochmal kurz zusammen. Aber im Prinzip ist dann schon klar, es wird jetzt hier nicht weitergehen. Hartford hat sich schon entschieden, die gehen in die Kabine. Spiel ist an der Stelle dann erstmal, zuerst wird es für beendet erklärt. Einige Stunden später wurde es dann erstmal für mehr oder weniger abgebrochen gegen Hartford gewertet, erklärt, gibt noch Ermittlungen. Das Ergebnis zu dem Zeitpunkt war 1-2 für Pittsburgh. Die hatten, ich glaube, in der 89. Minute nochmal getroffen gehabt. Und das ist aktuell der Ergebnisstand auch von dieser Partie. Und es gab danach Statements von allen Seiten.
Ja, und in diesen Statements war zu Beginn tatsächlich nichts krass Dramatisches. Es war alles noch relativ diplomatisch. Also im Sinne von, wir bedauern, dass da was vorgefallen sein könnte. Wir unterstützen die Liga seitens der Ermittlungen von Pittsburgh und von Hartford natürlich. Ein bisschen detaillierter. Einer unserer Spieler ist mit einem rassistischen Wort bedacht worden. Und deswegen haben wir uns entschlossen, die Partie zu beenden. Und das war so der Stand der Dinge. Und dann dachten wir, okay, ist kein schönes Thema, damit können wir aber heute drüber reden. Bis während wir quasi in der Podcast-Vorbesprechung waren, plötzlich eine Bombe, könnte man sagen, eingeschlagen ist. Denn die Pittsburgh Riverhounds haben sich nochmal gemeldet. Und der Spieler auch. Im Wesentlichen beschneiden sich beide Statements, also vom Spieler Danny Griffin und von den Riverhounds selbst. Und dieses Statement hat mehrere Absurditäten, finde ich. Im Wesentlichen wird die Unschuld des Spielers Danny Griffin betitelt, was ja erstmal sich, könnte man sagen, typisches Teamverhalten ist, den eigenen Mann zu verteidigen. Dann kommen also zwei Dinge drin, die man sonst eher selten hört, bis stellenweise skurril sind. Punkt 1, die USL, also es wird quasi eine große Verschwörung aufgemacht, dass Hartford quasi eine Hexenjagd gestartet hätte und per se auf Danny Griffin losgegangen ist und die Medien sich da auch mit eingemischt haben und dass es alles viel zu viel und viel zu schlimm sein sollte. Und Punkt 2, was ich auch noch nie gelesen habe in einem USL-Statement, der Spieler kann gar nicht rassistisch gesagt haben, weil er hat einen professionellen Lügendetektor-Test vollzogen. Und das haben die Riverhounds vor knapp einer Stunde unserer Zeit und der Spieler Danny Griffin in einem abgewandelten Statement beide gepostet. Und das macht die Sache, finde ich, sehr absurd. Also in diversen Ebenen. Zum einen, dieser Hexenjagd-Gedanke finde ich sehr befremdlich, weil vor allem sich auch Hartford gar nicht wörtlich auf den Spieler geäußert hat. Also weder in einem Statement noch irgendwo grundsätzlich. Und zum anderen, jetzt mal angenommen, es gab kein rassistisches Wort, macht es die ganze Szenerie besser. Weil dann hat er vielleicht eine andere Form der Beleidigung genutzt. Die Eltern hardcore beleidigt. die Nationalität, sonst irgendeinen Grund. Wenn ein Spieler sich genötigt fühlt, aufgrund einer so krassen Beleidigung, die wirklich verletzend ist und die auch vor allem auch vielleicht in Gewalt ausgeartet wäre, den Platz zu verlassen, macht es doch am Ende dann nicht besser, wenn es kein rassistischer Vorfall gewesen wäre, sondern ein fremdenfeindlicher im Sinne von die Nationalität zum Beispiel. Deswegen finde ich so das Argument, wir können gar nicht böse sein, weil es war ja gar kein Rassismus, ein bisschen zu kurz gedacht. Und zum anderen, wie gesagt, ja, eine Hexenjagd aufzubauen, zu behaupten, alle wollen den Club zerstören und Hardcore per se will den Spieler am liebsten töten, finde ich hardcore übertrieben. Deswegen auf der einen Seite, ja, natürlich sollte ein Team versuchen, den langjährigen Kapitän und Spieler zu beschützen. Aber deswegen eine Wir-gegen-alle-Wagenburg-Mentalität aufzubauen, die schon ein Stück in Verschwörungstheorie Rhetorik übergeht, fand ich doch sehr befremdlich. Und daher, ja, sehr skurril, diese Statements von den Riverhounds und von Danny Griffin.
Das Statement tatsächlich, dass Hartford da sehr stark gegen ihren Spieler losgegangen sei, das finde ich wirklich auch ein bisschen absurd, weil, wie gesagt, sie haben an keiner Stelle seinen Namen erwähnt, weder in ihrem Spielbericht, den sie auf ihrer Website gepostet haben, noch in den Social-Media-Beiträgen. Es ist immer nur die Rede von, dass es eine verbale Auseinandersetzung im Prinzip gab mit einem Pittsburgh-Spieler, aber es wird halt der Name an keiner Stelle genannt. Und also klar, die Hartford-Spieler logischerweise auf dem Platz sagen sie dem Schiedsrichter, um wen es geht. Das ist ja auch völlig logisches Verhalten. Insgesamt finde ich auch die ganze Situation sehr merkwürdig. Du hast da einen wirklich aufgebrachten Spieler. Und das kann ja auch sein, dass der Spieler einfach irgendwas falsch verstanden hat. Dass da vielleicht ein Vokal verschluckt wurde oder was auch immer. Dass vielleicht auch, dass sich gar kein rassistisches Wort gefallen ist. Sondern er, wie gesagt, einfach nur phonetisch irgendwas falsch verstanden hat. Das mag ja durchaus sein. Es erregt ihn aber. Eben, weil es vielleicht ein Missverständnis gibt. Und wenn ich in dieser Situation wäre, dass ich irgendwas eventuell gesagt habe, was jemand so wütend macht oder so aufbringt, dann würde ich doch versuchen zu erklären, oder würde ich doch versuchen, die Situation zu erklären. Eben, was genau ich gesagt habe. Dann kann man ja recht schnell rausstellen, oh, das hört sich vielleicht ähnlich an oder sowas. Oder, gut, wenn er ihn beleidigt hat und er sich deswegen so aufregt und selbst das nicht rassistisch war, es ihn trotzdem so aufregt, gut, dann kannst du wahrscheinlich nicht mehr so viel machen. Aber ich finde tatsächlich das Verhalten von Griffin interessant, weil ich nicht den Eindruck habe, dass er versucht, dazu zu schlichten oder irgendwie die Situation zu lösen. Sondern die beiden haben ein sehr, sehr emotional aufgeregtes Tete-a-Tete da auf dem Platz. Rufen sich das, ich hatte es ja schon beschrieben, weit zu. Und ja, wie gesagt, ich habe nicht den Eindruck, dass irgendwie versucht, die Situation zu lösen oder dass irgendwie versucht wird, miteinander zu sprechen. Und das macht das Ganze irgendwie noch mehr absurd. Und normalerweise ist es ja oft so, dass man dann erlebt, wenn es da doch mal so ein Wortgefecht gibt, dass beide Teams irgendwie versuchen, dann so ein bisschen halt eine Lösung zu finden. Und auch das passiert nicht. Und du hast es ja schon angeteasert, wir hatten genau die gleiche Situation schon mal vor einigen Jahren. Und es war genau das gleiche Bild gewesen. Spieler A beleidigt möglicherweise rassistisch Spieler B. Spieler B ist darüber extrem erbost, extrem emotional aufgeregt und verlässt den Platz. Team von Spieler B bittet das Team von Spieler A, den Spieler A vorerst vom Platz zu nehmen, damit die Partie weitergehen kann. Und das Team von Spieler A weigert sich. Das hilft halt keinem an der Stelle. Weil natürlich ist das Team, dessen Spieler da gerade den Platz verlassen hat, alles andere als amused darüber, wenn er im Raum steht, dass ein Spieler aus dem anderen Team ihren eigenen Mitspieler gerade rassistisch beleidigt hat. Und natürlich wollen die nicht gegen den spielen, das ist klar. Also bleibt ihnen ja fast nichts anderes übrig, als den Platz zu verlassen. Und dann wird die Partie, zumindest war das damals bei San Diego so, gegen sie gewertet. Es hätte also eine Lösung sein können, dass sie Griffin erst einmal vom Platz nehmen. Das ist ja nicht automatisch ein Schuldeingeständnis, sondern das ist in dem Fall erstmal nur eine Deeskalation der ganzen Situation, damit sich die Gemüter dort beruhigen und man die Sache dann in Ruhe klären kann, was da tatsächlich passiert ist. Natürlich unter der Prämisse, dass selbstverständlich dann auch der Spieler von dem anderen Team, der den Platz ja schon verlassen hatte, dann natürlich auch nicht nochmal raufgeht. Beide Spieler müssen erstmal unten bleiben. Man spielt dann halt in Unterzahl jeweils weiter, damit es nicht unfair ist. Aber auch in dem Fall, man stellt sich wieder hin, weigert sich, den Spieler vom Platz zu nehmen. Dass der Vorfall in dem Augenblick nicht aufgeklärt werden kann, ist logisch. Und dementsprechend stehen dann da beide Teams und kommen nicht voran, weil man darauf beharrt, dass der eine Spieler jetzt auf dem Platz bleibt. Ja, also ich finde, die USL muss da Lösungen finden, weil es nicht jedes Mal der Fall sein kann, dass da so ein unschönes Ereignis dafür sorgt, dass Spiele auf die Art und Weise dann enden müssen, weil man der Meinung ist, man belässt es jetzt einfach so, der Spieler bleibt da halt auf dem Platz. Ja, und das Statement von Griffin und dem Pittsburgh nach dem Motto, er muss unschuldig sein, weil der Lügendetektortest hat ja nichts ergeben. Also wie zuverlässig so ein Lügendetektortest ist, wissen wahrscheinlich die meisten. Worauf so ein Lügendetektortest reagiert, ist ja in erster Linie auf bestimmte Reaktionen des Körpers, auf eine Frage. Allerdings, klar, wenn du glaubst, als Spieler eventuell nichts Rassistisches gesagt zu haben, wenn du davon überzeugt bist, dann wird dein Körper auf so eine Frage natürlich auch gar nicht reagieren. Natürlich außerdem auch kannst du dich auch entsprechend darauf vorbereiten. Es gibt so viele Möglichkeiten, deswegen sagen Lügendetektortests gar nichts aus. Man müsste eigentlich abwarten, was ermittelt die USL dazu. Dann ist natürlich wieder die Frage, gibt es ausreichend Mikrofone rund um den Platz, die eventuell das aufgenommen haben könnten? Gut, die Situation war wahrscheinlich recht weit mittig auf dem Platz, also hat da wahrscheinlich auch kein Richtmikrofon was aufnehmen können. Ist dann also eine blöde Situation. Aber sich, wie gesagt, hinstellen und ja, ich habe ja einen Lügendetektortest gemacht, ist nicht ausreichend in meinen Augen. Das sagt nicht so wahnsinnig viel aus. Und ich hätte ehrlich gesagt da ein vernünftigeres Verhalten von Pittsburgh erwartet und nicht so ein jetzt auf Hartford schießen, nach dem Motto dieses böse Hartford, sondern es ist ja irgendwie verständlich, wenn Hartford glaubt, ihr Spieler ist da rassistisch beleidigt worden, und das müssen sie glauben anhand seiner Reaktion. Natürlich fordern sie, dass dieser Spieler vom Platz geht und natürlich verlassen sie dann den Platz, wenn sich da nichts bewegt. Wie gesagt, in den Statements von Hartford ist nichts zu seinem Namen drin. Da wird in meinen Augen keine Jagd auf ihn veranstaltet. Das Statement ist komplett unnötig. Ich bin auch nicht so amused über die Pittsburgh-Fans, muss ich leider sagen. Man hatte das unter anderem auch schon bei Hartford in den Kommentaren. Schon direkt nach dem Vorfall, nach dem Motto, was seid ihr für Pussys? Da, in der Richtung hatte man ganz schön viel. Und ja, man hatte auch sehr viele, recht viele Kommentare, die sich darüber aufgeregt haben, warum Hartford da vor Platz gegangen ist. Klar, es gab auch Hartford-Fans, die nicht ganz so amused waren, warum diese Partie so abgebrochen wurde. Das waren aber vor allem Fans, die noch gar nicht mitbekommen hatten, was da passiert war zu dem Zeitpunkt. Weil das für die Zuschauer wahnsinnig schwer nachzuvollziehen war, was ist da unten auf dem Platz gerade los. Es gab keine wirklichen Ansagen, dass man es hätte nachvollziehen können. Und ja, unter den Kommentaren von Pittsburgh selbst jetzt hat man auch genau solche Leute wieder, die nach dem Motto böses Hartford, was für Pussys und ja, lang lebe Griffin, könnte man fast übertrieben sagen. Es gab natürlich durchaus Pittsburgh-Fans, die sehr, sehr vernünftige Kommentare geschrieben haben und auch ein ganz klares Bekenntnis gegeben haben, also ein ganz klares Bekenntnis gegen Rassismus. Um die geht es ja nicht, sondern es geht halt um die, nennen wir sie mal Trolle, vielleicht sogar Schlimmeres, die da wirklich hässliche Kommentare verfasst haben.
Ja, um nur eine Sache dazu beizutragen, ich habe unter einem Pittsburgh-Account, den ich kenne, der hauptsächlich dafür bekannt ist, Logos zu bewerten. Also der ist quasi bekannt für Logo-Bewertung, wie er die findet, was daran gut ist, was daran schlecht ist. Ich habe darum gefragt, weil er den Post von Danny Griffin kommentiert hat, also als wie heißt es, quotierter Tweet. Ich habe geschrieben, und was ist, wenn es kein rassistischer Vorfall an sich war, sondern generell eine Beleidigung nach dem Motto, wenn ein Spieler sich genötigt fühlt, sich trotzdem vom Platz zu gehen, weil es so schrecklich ist, ist es dann nicht trotzdem scheiße? Kam als Antwort zurück, auch beim Risiko gecancelt zu werden, aber er denkt, dass es der Job eines professionellen Athleten ist, das Spiel zu spielen und dass es kein Wort gibt, das so schrecklich sein muss, dass ein erwachsener Mann vom Feld gehen soll. Und ja, deswegen, ja, ich bin ganz bei dir. Ich finde es ein bisschen seltsam, auch von den Pittsburgh-Fans. Und um nur ganz kurz was klarzustellen, natürlich ist es wichtig, generell erstmal zu ermitteln. Und wichtig ist, dass ein Spieler grundsätzlich erstmal, wie sagt man so schön, erst schuldig ist, wenn es auch wirklich Beweise dafür gibt. Das möchte ich überhaupt gar nicht irgendwie hier anders darstellen. Vor allem, wenn man auch mal sieht, was passiert, wenn Leute quasi zu Unrecht beschuldigt werden, dass dann der Ruf immer im Arsch ist. Aber ich finde halt so von vornherein einen Spielergrund wegzuverteilen, dass es nicht sein kann, was nicht sein darf, finde ich sehr falsch. Und eben, dass dieses Pittsburgh-Statement total durchdreht. Also eine Hexenjagd, wir gegen alle und die Liga will uns tot sehen und Hartford will uns tot sehen und der hat sogar einen Lügendetektor-Test gemacht. Ich weiß nicht, das geht einfach sehr zu weit und daher, ja, wir werden rausfinden, was am Ende gewesen ist und was es am Ende als Wertung geben wird. Wenn wir ein Beispiel vom San Diego-Spiel nehmen, wo es, glaube ich, by the way, ein Homophobie-Vorfall war, gegen den einzigen offen schwulen Fußballer damals, dann wird so sein, das Spiel bleibt weiterhin so, wie es ist. Also die Wertung bleibt am Ende eben die Niederlage für Hartford, die es ja auch sportlich sowieso gewesen war. Und mit Glück gibt es dann halt eine Sperre gegen den betreffenden Spieler, der das gesagt haben würde, wenn es die Sperre gibt. Das heißt, wir dürfen nicht erwarten, dass, wenn sich rausstellt, dass es wirklich diesen Vorfall gab, dass das Spiel dann plötzlich gedreht wird und Hartford die 3 Punkte bekommt. Das war im San Diego-Fall auch nicht so. Deswegen, wir müssen davon ausgehen, dass beides getrennt wird. Also das Spiel bleibt abgebrochen und damit auf jeden Fall für Hartford verloren. Aber vielleicht gibt es eben die Sperre gegen Griffin. Und ja, deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Ziemliches Chaos in der USL letztes Wochenende. Was da gesagt worden ist, werden wir leider wohl nicht wirklich herausfinden. Es sei denn, es gibt mal irgendwie doch Audiomitschnitte. Fakt ist, es wird sehr, sehr hochgekocht. Es drehen gerade wirklich alle Seiten am Rad. Zumindest die irgendwie was sich beweisen wollen, drehen am Rad. Und jetzt heißt es abwarten, Tee trinken und hoffen, dass jetzt nicht demnächst noch, keine Ahnung, ein Kapitol in Hartford gestürmt wird, weil die Pittsburgh-Fans irgendwie da was umändern wollen. Sehr, sehr dramatisch, sehr, sehr unschön und vor allem, ja, kein gutes Licht für die Liga, die bisher sehr still ist, für die Teams, die stellenweise komisch agieren und helfen wird es auch keinem der Spieler. Also weder Marlon, der wahrscheinlich auch mit Hass und bescheuerten Sachen zu rechnen hat, als auch Danny Griffin, der mit Sachen zu rechnen hat. Und am Ende könnten wir jetzt eine künstlich herbeigeführte Rivalität sehen, denn so schnell vergessen wird die Sache wahrscheinlich auch nicht sein. Und da will ich mir jetzt nicht auf ein Playoff-Spiel hoffen von beiden Mannschaften, wo ich dann nochmal vielleicht in Pittsburgh das Spiel dann drehen könnte. Ja, deswegen unschöner Vorfall in Hartford. Was am Ende sein wird, werden wir vielleicht noch rausfinden. Fakt ist, es ist kein gutes Licht für die USL und kein gutes Licht natürlich für die betreffenden Teams.
Ja.
Gut, ich würde vorschlagen, wir lassen das Ganze erstmal sacken. Ihr könnt euch natürlich wie immer gerne auch eure eigene Meinung dazu bilden. Der Livestream vom Spiel ist immer noch auf YouTube verfügbar. Guckt euch also gerne die Szenen ab der 90 plus Minuten an oder schreibt uns eure Meinung auf den sozialen Netzwerken. Wir machen jetzt erstmal eine Pause und kommen dann zurück mit einem Potpourri an News, was die USL und diverse Teams oder Möglichkeiten angeht. Daher bis gleich.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück zu Sideline, dem USL-Podcast. Gehen wir weg von alten, unschönen Dingen und gehen wir hin zu neuen Dingen, die durchaus schön oder zumindest interessant sein dürften. Und gehen wir mal in das, finde ich, mit Nichtsagendste, was nicht direkt ein einziges Team angeht. Denn die USL gab ganz stolz bekannt, dass sie einen neuen Investor haben, der eine Minderheitsbeteiligung angenommen hat. Und zwar geht es um die Firma Bell Tower Partners, ein Private Equity Unternehmen, die jetzt eine Minderheitsbeteiligung angenommen haben und wo deren Besitzer jetzt ein quasi Mitspracherecht in den Entscheidungen der USL hat. Ich würde dich gern fragen, Anne, was hältst du generell von diesem Statement an sich und generell, dass die USL an sich als Liga auch quasi Anteile an der Liga verkauft?
Na gut, dass sie Anteile an der Liga mitverkaufen, das finde ich jetzt nicht so dramatisch und das sind ja auch hier in dem Fall nur kleine Anteile. Machen sie im Prinzip ja auch, wenn ein Team neu mit in die Liga kommt, dann verkaufen sie ja auch gewisse Anteile an sich mit. Die Frage ist halt immer nur, wen holt man sich da als Partner und wie genau ist dieser Partner geprüft? Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher bei diesem Partner. Allerdings muss man auch dazu sagen, ich bin überhaupt nicht in dieser Blase dort unterwegs. Deswegen kann ich es auch ganz schlecht beurteilen, ob das jetzt wirklich ein guter oder eher kein guter Partner ist. Der Partner als solches ist Bell Tower Partners. Und die sind vor allem deshalb, oder man kennt sie vor allem deshalb, weil ihr Founder eine Person ist, die eben schon mal in anderen Businesses unterwegs war und darüber eine gewisse Bekanntheit erlangt hatte. Es geht um Ken Sun Lee.
Ja, er war vorher der CEO der relativ bekannten Carlyle Group, von der man durchaus gehört haben konnte damals. Was ich am seltsamsten noch finde, ist, dass dieses Statement komplett wischiwaschi ist. Also außer PR-Blabla kommt einfach überhaupt nichts drüber. Und was ich generell bei der USL sehr fraglich finde, ist, dass sie nie mit Zahlen agieren. Also sie geben nie an, bei Transfers zum Beispiel, wo sie ganz stolz verkünden, dass das jetzt der neue Rekordtransfer ist, was es denn bezahlt worden ist. Und bei einer Minderheitsbeteiligung an der USL kann es ja alles sein, von 0,001% der Anteile bis zu 49% der Anteile. Und dazwischen liegen halt Welten, was die Macht dieser Person angeht, die sie dann in der USL übernimmt. Wir haben also keinen Plan, ob der gute Herr Lee jetzt 1% der Liga hält oder 40%. Und das hab ich so rausgenommen, weil okay, wir haben jetzt einen neuen Owner, aber außer PR-Blabla und dass man den Owner irgendwie hochjubelt, ist halt nichts rübergekommen. Fand ich ein wenig skurril. Vor allem, wenn es so ein riesengroßer, krasser Deal ist, dann nehmt doch ein paar Zahlen und sagt uns, was uns das jetzt bedeutet. Kann man, finde ich, relativ wenig damit anfangen.
Ja, das stimmt. Also interessant ist ja auch die Frage, geben Sie immer ein Statement raus, wenn jemand kleine Anteile an der Liga erwirbt? Wäre mir bis dato nie aufgefallen. Und wenn nicht, dann muss er ja schon irgendwie gewisse Anteile erworben haben. Aber wir wissen es halt nicht.
Stichwort wischiwaschi. Es gibt ein neues Team, neue Region, neues Etwas in der USL. Denn aus Gründen, die nur der USL bekannt ist, gab es gestern ein Statement, dass es in Riverside, Kalifornien, was ein schöner, nichtssagender Name, in Zukunft USL geben wird. Bekannt ist bisher nur, dass es in diesem Ort stattfinden wird. Weder die Liga noch das Geschlecht der Spielenden, also im Sinne von Frauenteam oder Männerteam, noch wann, noch wie, noch was. Und wir hatten uns ja schon des Öfteren darüber unterhalten, über Teams, die kommen sollten und nie kamen, oder über die Art und Weise von seltsamen Ankündigungen. Und daher die Frage an dich, was hat dieses Statement ausgelöst und vor allem, was hältst du von dem 100. professionellen kalifornischen Fußballteam?
Also ich habe sofort natürlich meine Riverside Pro Soccer Flagge gehisst, bin damit durch den Ort gelaufen und habe fleißig gejubelt, dass auch Riverside jetzt eine Vertretung irgendwo in der USL ab irgendwann haben wird. Es ist also, klar, Teams müssen dann auch frühzeitig verkündet werden. Das wird ja auch eine Weile dauern, bis sie anfangen können zu spielen. Aber ja, man hat quasi keine Informationen. Und wie wir den Ablauf kennen, wird es jetzt erstmal einige Jahre sehr ruhig sein. Vielleicht werden wir auch nie wieder was von ihnen hören. Und das Einzige, was wir jetzt wissen, ist, dass eine Gruppe aus Riverside, Kalifornien, Rechte erworben hat, um irgendwo in der USL zu spielen. Eigentlich ist es nicht genug USL, aber was sollen wir machen?
Ja, es ist und bleibt manchmal echt skurril, was diese Bekanntgaben angeht. Daher, ja, wenn euch das interessiert, lasst uns das gerne wissen, inwiefern euch ein neues kalifornisches Team interessieren würde, weil ihr vielleicht aus der Gegend kommt oder mehr mit dem Namen Riverside anfangen könnt. Ich fand es nur skurril, weil einfach überhaupt keine Informationen drin waren, außer Hallo Riverside. Cool. Hallo Deutschland. Danke für die Info. Wo es jetzt auch erstmals neue Infos gab, wenn man sie so nennen möchte, ist bei Greenville Triumph. Die haben ja nicht nur bekannt gegeben, dass sie einen neuen Sportvorstand haben, der aus der Ronaldinho-Bezugsecke kommt, der ja Minderheitsowner ist, sondern sie gaben auch bekannt, dass sie jetzt die ersten Stadionpläne bekannt gegeben haben und auch wieder das typische ein Stadion-Vorschau-Bildchen gepostet haben. Da gibt es nur die Problematik, dass dieses Bild KI-generiert ist. Das fällt auf den ersten Blick vielleicht nicht ganz auf, wenn man das Bild nicht groß macht. Wenn man das aber tut, fällt einem das direkt auf, weil die dargestellten Spieler sehr verwaschen sind und auch eben gewisse Stadionteile wirklich sehr deplatziert wirken. Was ich kurios dran finde, ist, dass es auch überhaupt kein Eingeständnis dazu gab. Und zum anderen finde ich es ein wenig unnötig, weil dieses Stadion wird mehrere Millionen Dollar kosten, die aus diversen Geldtöpfen geflossen werden. Du hast dann auch höchstwahrscheinlich ein Architekturbüro, das dafür verantwortlich ist. Und ich denke, wenn du also bereit bist, Millionen Dollar in die Hand zu nehmen, um ein Stadion zu bauen, dann sollte doch das Mindeste auch finanziell jetzt sein, dass dir dein Architekturbüro eins dieser Standard-Vorschau-Renderings generiert. Warum man dann da an Geld spart, um eine KI per Prompt kostenlos ein Bild raushauen zu lassen, fand ich doch ein wenig seltsam. Aber jetzt die Frage an dich, liebe Anne, außer natürlich die Frage, wie du das findest. Du bist ja gerne Stadion-Groundhopperin. Wie soll denn das mögliche Stadion aussehen? Und vor allem, wie findest du das mögliche Aussehen?
Also, wenn das tatsächlich so gebaut wird und auch so steht, wie es hier quasi angekündigt wird, dann wird es definitiv ein Stadion sein, was auf meine Liste kommt, was ich dann unbedingt mal sehen will. Aktuell heißt es, vielleicht ist es auch erst ein Arbeitstitel, Triumph Stadium, was durchaus auch passen würde, weil auf der einen Seite vom Stadion, auf der Seite sozusagen, sieht man ein Gebäude, das erinnert eher ein bisschen so an die Renaissancezeit in zum Beispiel Italien. Und es wirkt auch von der Architektur her, als wäre es quasi ein europäisch-italienisches Gebäude. Und der Hintergrund des Ganzen ist, sie haben tatsächlich in Greenville ein Gebäude, was so aussieht. Es handelt sich dabei um das Ridgeway oder um die Ridgeway Station, die es scheinbar so laut meiner Recherche tatsächlich auch gibt, wo man einkaufen kann, wo man Wohnungen kaufen kann. Und vom Aussehen her ist das dem sehr nachempfunden. Es kann also sein, dass das Stadion dort in die Nähe kommen soll, wobei mich dann wundern würde, ob da noch ausreichend Platz ist. Oder dass sie eventuell einfach ein recht ähnliches Gebäude ebenfalls neben das Stadion bauen wollen. Und dann ist es natürlich ein sehr schöner Ausblick. Also es hätte schon was. Allerdings, ja, wie du schon sagst, die Ankündigung da mit KI-Bild ist, muss nicht sein. Also auf Garantie haben sie von ihrem Architekturbüro erheblich bessere Bilder bekommen und hätten die mit Sicherheit auch nutzen dürfen. Ansonsten haben sie bestimmt auch eine fähige Person in Sachen Grafikdesign, die das hätte erstellen können. Man hätte nicht so eine sehr leicht erkennbare KI-Grafik nehmen müssen. Weil ich finde, man muss es noch nicht mal groß machen, um sofort erkennen zu können, dass das KI ist.
Bin ich ganz bei dir. Ich muss sagen, so vom Architekturstil, dieses wirklich, könnte man sagen, mediterran, mittelalterlich Gebäude, gefällt mir vom Stil her sehr schon und wäre wirklich ein bedeutendes, schönes Stadion, was jetzt nicht diese klassischen, heutzutage, nennen wir es mal, halboffenen, geschlossenen Schüsselstadien wäre. Aber naja, schauen wir mal, denn Pläne sind das eine und das fertig gebaute ist das andere. Kennen wir ja von deutschen Bauprojekten zu Genüge, was da geplant wird und was am Ende gemacht wird.
Wobei übrigens noch interessant ist, sie wollen ja schon ab 26 dort spielen.
Da müssen sie sich ranhalten, haben ein halbes Jahr noch Zeit, weil die Saison beginnt ja wieder wahrscheinlich im März.
Gut, vielleicht entscheiden sie sich ja dazu, nicht gleich zur Saison zu beginnen, aber selbst Ende 26 halte ich für ein sehr ambitioniertes Projekt. Es handelt sich bei dem ganzen Stadion auch um ein multifunktionales Stadion. Also das Stadion soll nicht nur für Fußball genutzt werden, sondern auch für andere Events. Und was an sich eine clevere Idee ist, weil du hast es vorhin ja schon angesprochen, es wird über verschiedene Töpfe finanziert werden, darunter auch über Töpfe aus der Region, heißt über staatliche Töpfe, aus der Stadt, aus dem Bundesstaat. Dementsprechend ist es ja auch sinnvoller, wenn die Funktionsweise des Stadions vielfältig genutzt werden kann, damit es so selten wie möglich leer steht. Aber ja, 26 ist sehr, sehr ambitioniert.
Ich glaube, im Rechtsspruch nennt man das doch gerne privat-öffentliche Partnerschaft.
Ja, genau. Ja,
dieses
PPP.
Genau, PPP. Ich muss sagen, ich bin gespannt, also auch, ob die das einhalten können. Ich denke mal, wir dürften uns nicht wundern, wenn es tatsächlich nächstes Jahr fertig wird, dass die Jungs von Greenville die ersten Spiele auswärts spielen. So wie Rhode Island ja auch das Stadion fertig haben wollte und nochmal 3-4 Wochen in der Saison erstmal auswärts spielen musste, bis das Stadion dann eben fertig gewesen ist. Aber ja, ambitionierter Zeitplan, Stadion könnte ganz hübsch werden. Ich bin gespannt, ob es am Ende auch gebaut wird oder so gebaut wird. Und letzte kleine Nachricht, aber vielleicht auch interessant für die deutschen Zuhörer. Gio Reyna ist indirekt in den US-Fußball zurückgekehrt. Denn, ja, ich glaube heute sogar, wurde bekannt gegeben, dass noch ausschließlich Frauenteam von Fort Lauderdale United, die auch ein Männerteam beistellen werden, den aktuellen US-Men's National Team und aktuellen Gladbach-Spieler Gio Reyna als Owner bekommen werden. Also ihm gehört das Team nicht alleine, er wird halt einen Anteil am Team kaufen. Damit wäre er ein weiterer aktiver US-Men's National Team-Player, der Anteile an einem USL-Team hält. Finde ich an sich erstmal interessant und mich würde es für dich interessieren, da du doch etwas mehr im National Team drin steckst, was so die Bubble und die Spiele angeht. Was hältst du denn davon, dass sich Gio Reyna neben der sportlichen Karriere auch schon so die ersten, nennen wir es mal, finanziellen Standbeine neben der sportlichen Karriere aufbaut?
Na gut, ob das wirklich so ein finanzielles Standbein ist, ist ja immer noch eine andere Frage. Was ich durchaus gut finde, ist, dass er in dem Team oder in dem Club, nicht in dem Team, ein gewisses Potenzial sieht, es unterstützen möchte und ja, mit ihnen da die nächsten Jahre zusammenarbeiten möchte. In erster Linie ist es ja aber auch eine Investition in den US-Fußball, weil klar, jedes Team, was Mannschaften stellen kann, wird auch dem Fußball im Land weiterhelfen. Von daher finde ich es an sich gut. Und ich bin gespannt, wie sehr und ob er sich dort auch anderweitig noch mit einbringen kann.
Ich muss auch sagen, ich bin gespannt, wie öffentlich er auftreten wird. Also wir haben ja diverse USL-Teams diverser Ligenart, wo ehemalige oder aktive US-Men's National-Team-Spieler involviert sind. Also zum Beispiel im kommenden League One-Team Fort Wayne, das den Aufstieg aus der League Two schafft, da ist ja dann Marcus Beasley involviert als Co-Owner. Da hört man fast nicht wirklich was von, dass er da groß mitmacht. Tyler Adams ist ja jetzt bei Westchester mit dabei. Hat man auch noch nicht viel drin gehört. Tim Howard, deiner Zeit, war ja Mitowner und Sportdirektor für Memphis. Der stand dann schon eher im Rampenlicht, einfach für seine Arbeit und weil er ja auch kurzzeitig wieder als Torwart aktiv war. Deswegen bin ich sehr interessiert zu sehen, wie das in diesem Fall sein wird. Ob Gio Reyna irgendwann in 10 Jahren nach Abschluss seiner europäischen Karriere zurückkehrt und dort quasi so eine Mischung aus Owner und Spieler sein wird. Oder ob das nur ein Club auf seinem Portfolio werden wird. So wie Ronaldo, der echte brasilianische, ja auch Anteile an diversen größeren Clubs gehalten hat. Ich bin gespannt und bin ansonsten ganz bei dir. Es kann nicht schaden, A, dem Teams finanziell zu helfen, damit die auch auf den Beinen bleiben und B, natürlich auch den US-Fußball zu supporten. Denn ja, unter anderem interessant. Und ich finde es auch schön, dass ein aktiver Spieler sich in die USL einschalten will und man nicht nur den klassischen MLS-Weg geht und irgendwo den Fans, die schon reichen Club nochmal sich als Anteilsaneigner Nummer 50, nämlich MLS-Team anschließt, sondern hier schon einem kleinen Team wirklich aushelfen möchte. Daher ja, ich bin dafür, ich bin gespannt und unterm Strich, wie gesagt, Schaden kann es ja auch nicht anrichten. Und daher ja, ein schönes Potpourri an Themen. Wir haben einen völligen Wischwasch, der überhaupt... Ja, sorry, mach ruhig.
Ich glaube, ein Punkt ist natürlich auch, ich vermute, es ist ein bisschen schwieriger, an MLS-Teams ranzukommen, weil die oftmals weniger diese Konstellation haben, dass es da mehrere Owner gibt. Also klar, kommt auch vor. Aber ich vermute, die Preiskategorie ist dann auch nochmal eine ganz andere. Zu Tyler Adams muss man aber sagen, dass der jetzt noch nicht, vielleicht irgendwann ja mal, bei Westchester spielt, ist klar, weil der spielt in England noch, ist da auf jeden Fall, es läuft gerade ganz gut für ihn, kann man so sagen, solange er sich nicht verletzt. Trotzdem muss man aber anerkennen, jedes Mal, wenn er in der Region ist, dann ist er auch irgendwo bei Westchester unterwegs. Gerade für die Kinderteams macht er dann immer sehr viel, macht dann so kleinere Programme mit denen. Also man sieht schon, er hat da schon so einen gewissen Effekt auch für Westchester und gibt sich da hin und wieder auch mal, ja, nimmt sich Zeit für die Kids dort. Und natürlich hat er in dem Fall auch Westchester genommen, weil das Rechner an seiner Heimat ist, wo er auch aufgewachsen ist. Von daher hat das auch von der Region mehr Sinn ergeben. Bei Gio Reyna, der hat sich jetzt für Fort Lauderdale entschieden, weil so steht es zumindest in dem Pressestatement, wo sein Zitat drin ist, mit der Begründung, dass ihn die sozusagen Zusammenstellung der Owner Group gut gefällt und vor allem die Ausrichtung des Teams, dass es nicht nur darum geht, dass man da professionelle Teams hat, sondern quasi den ganzen Weg auch irgendwann aufbauen will von Jugend und Kindern bis hoch zu den Profis und dass er das mit unterstützen will.
Bin ich ganz bei dir. Ich wollte nur kurz nochmal zusammengefasst gesagt haben, wir hatten echt ein schönes, buntes Potpourri an kleinen Themen, muss ich gerade sagen, von wirklich herrlicher Unkonkretheit von, hey, wir haben einen neuen Minderheitsbesitzer, bis hin zu, es gibt vielleicht in 10 Jahren irgendwann mal, wenn der Mond günstig mit der Ziege steht, ein Team in Kalifornien namens oder aus dem Ort Riverside, bis eben zu konkreten Sachen, wie dass Greenville jetzt den Stadionbau beginnt und in einem Jahr fertig sein will, oder eben Gio Reyna in den US-Fußball einsteigt. Ich finde es mal wieder schön, wie groß die Bandbreite noch ist in der USL. Von wirklich konkreten Dingen bis hin zu komplett verrückten Dingen zu völlig nichtssagenden Dingen kann da innerhalb weniger Tage echt alles dabei sein.
Ja, genau.
Ich würde auch hier sagen, liebe Zuhörer, wenn ihr Meinungen habt zu den Themen, also zum Beispiel was KI-Bilder bei Stadienvorschau-Bildern angeht, oder von Gio Reyna, der jetzt in die USL einsteigt. Lasst uns das doch gerne wissen. Ihr könnt ja bei Spotify zum Beispiel Kommentare schreiben. Oder eben natürlich auch bei unseren sozialen Netzwerken. Und ansonsten, ja, hoffen wir mal, dass die nächsten Wochen auch weiterhin news-technisch ereignisreich bleiben und wir weitere skurrile oder schöne Dinge für euch haben. Jetzt machen wir erstmal eine Pause. Und danach sind wir zurück bei unserem Kerngeschäft, nämlich dem Analysieren von Spielen. Und da haben wir eine Partie aus der Super League und eine Partie aus der League One für euch. Also, seid gespannt.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück zu Sideline, dem USL-Podcast. Oder um genau zu sein, willkommen zur 151. Folge. Nach diesem Blumenstrauß an skurrilen, schönen und eher unschönen News und Berichten aus der USL sind wir jetzt zurück in den eigentlichen Spielberichten. Aufgrund der Fülle der Zeit und dass es jetzt ja schon für uns gerade nach Mitternacht ist, haben wir heute nur zwei Spiele für euch parat, statt den üblichen vier. Und ich würde sagen, wir beginnen in der Krone der aktuellen USL und damit auch bei den Damen der Schöpfung. Und da gab es die Partie zwischen zwei Mannschaften, die letztes Jahr durchaus etwas weiter weg voneinander waren. Denn letztes Jahr war DC Power nicht wirklich gut. Brooklyn war jetzt auch nicht zwingend Meisterkandidat, aber schon eher Playoff-würdig. Dieses Jahr läuft für beide Mannschaften ein bisschen umgekehrt. DC Power sieht ganz solide aus. Brooklyn ist noch am Probleme haben. Jetzt mit Blick auf die Partie, lieber Anne, würdest du sagen, man hat das auch so gemerkt oder war das schon eine gute Partie, auch auf einem, nennen wir es mal, ansehnlicheren Niveau, als wir es von den Teams gewohnt sind?
Also sagen wir es mal so, du hattest ja gerade beschrieben, wie es in der Saison für beide Teams letztes Jahr lief und dass es in dieser Saison umgekehrt läuft. Und exakt so würde ich quasi auch dieses Spiel beschreiben. Für das eine Team lief es in der einen Halbzeit gut, in der anderen Halbzeit nicht. Und das betrifft beide Teams.
Da können wir eigentlich schon Feierabend machen für heute. Das war's für eine Zeit.
Es fasst die Partie sehr gut zusammen, finde ich auch.
Ich muss aber auch sagen, es gab eine DC-Power-Spielerin, die mir sehr oft aufgefallen ist, und das positiv. Und das war die Torhüterin Aquino, die zwei sehr, sehr gute Paraden gemacht hat. In der 7. Minute zum Beispiel gab es einen Schuss aus kurzer Distanz an den linken Pfosten und sie konnte den Ball noch vorher mit den Apache-Händchen berühren und zur Seite klären. Und da hätte Brooklyn schon sehr früh führen und das Spiel natürlich auch dementsprechend korrigieren oder dominieren können.
Wir sehen uns mal die erste wirklich entscheidende Situation an und die ist nach 19 Minuten. Und in diesem Fall ist es ich würde sagen, spielerisch ist das schon ziemlich gut gemacht. Das ist so eine Szene, die man irgendwie... so schlecht war DC Power letztes Jahr auch nicht. Das Hauptproblem bei DC Power war halt immer, dass sie keine Tore gemacht haben. Das haben sie jetzt durchaus schon besser gemacht. Und wenn man mal einen genauen Blick auf die Tabelle wirft, beziehungsweise auf ihre Ergebnisse, dann wird auch deutlich, das ist schon besser als letztes Jahr, aber ist immer noch nicht das, was sie brauchen. Was man in dieser Szene aber sehr gut sieht, ist, dass spielerisch da auf jeden Fall schon einiges an Potenzial mit dabei ist. Am Ende man aber nur Tore schießen muss und das klappt jetzt aber in dieser Szene mal. Wir haben eine Spielerin von DC, ich habe mir jetzt leider den Namen nicht notiert, die sich hervorragend von ihren Gegenspielerinnen trennt, indem sie sich gut rausdreht, dann passt sie den Ball zu Torbert. Die macht genau das Gleiche und sieht dann, dass in ihrer Umgebung Abera frei ist und passt den Ball genau zu ihr. Und für Abera ist es dann ganz leicht, sie kann das Tor machen, sodass DC Power mit 1-0 führt.
Es dauert dann tatsächlich mal knapp, ja, eine Viertelstunde. Und da muss ich zugeben, gibt es einen wundervollen Twitter-Account, der heißt When playing out of the back goes wrong. Also wenn eine Mannschaft, die von hinten versucht, das Spiel aufzubauen, ist wirklich verkackt. Und das trifft es in der Szene wirklich sehr gut. Denn die Keeperin von Brooklyn hat den Ball und spielt ihn zu der Abwehrspielerin. Die Abwehrspielerin bemerkt, dass eine Stürmerin sich nähert und spielt den Ball zurück zur Torhüterin. In der Sekunde, wo der Ball bei der Torhüterin ankommt, rennt die Stürmerin weiter. Und die Torhüterin versucht, den Ball natürlich wieder zu klären, schafft es aber damit, genau die Stürmerin anzuschießen, von deren Bein der Ball dann ins leere Tor reinrollt. Eine, ja, sehr unnötige, könnte man sagen, Szene für die Damen von Brooklyn. Ein sehr einfaches Tor von DC und eben ein perfektes Material für When Playing Out of the Bag Goes Wrong.
Insgesamt muss man feststellen, die erste Halbzeit gehörte schon auch ziemlich eindeutig DC, die immer wieder gute Chancen hatten und die in meinen Augen wirklich das dominierende Team in dieser Halbzeit waren und auch zu Beginn der zweiten Halbzeit durchaus stark angefangen haben. Allerdings ändert sich das dann. In der 59. Minute gibt es für Brooklyn einen Freistoß und der ist... Ja, ist die ganz typische Freistoßsituation oder Position vor allem auch. Kurz vor dem Strafraum, man kickt den Ball hoch in den Strafraum hinein und da ist es dann ganz einfach, dass man natürlich, wie soll es auch anders sein, den Kopf hinhält. In dem Fall ist es Kelsey Hill, die genau da steht, wo sie stehen soll und das Tor macht, sodass es nur noch 2-1 steht. Nachdem, muss man auch dazu sagen, Brooklyn vorher nicht so wahnsinnig viele richtig gute Aktionen hatte.
Ich vermute ja, sie ist die Tochter von dem berühmten Benny Hill, der für seine Schnelligkeit bekannt war. Und das war die gute Casey in der Szene auch.
Ja.
Aber es gab dann noch das zweite Tor für Brooklyn. Das war vielleicht jetzt nicht das Tor des Monats, aber von der Herausspielweise doch wieder sehr gut, wie ich fand. Denn Cook hat die, mit der Nummer 10, hatte die sehr gute Idee, einen Doppelpass zu liefern. Die rennt also auf den Strafraum zu, passt den Ball seiner Mitspielerin, läuft weiter und kriegt den Ball im Strafraum zurückgepasst und hat es dann doch sehr leicht, den Ball unten links ins Tor reinzuschieben. Und ja, daheim Minute 80, ein schöner Doppelpass und ein sehr doch recht einfaches Tor für Cook von Brooklyn zum Ausgleich. Und ja, so endet die Partie am Ende auch. Es gibt noch ein Abseitstor von DC, das natürlich nicht gewertet wird. Und ansonsten passt deine Beschreibung vom Anfang schon ganz gut. Beiden Teams gehörte je eine Halbzeit. Und daher geht der Spielstand von 2-2 am Ende auch in Ordnung, finde ich.
Ja, absolut. Beispielsweise auch bei dem zweiten Tor von Brooklyn. Das ist ja die absolut klassischste Trainingssituation, die du hast. Da steht ein Mitspieler direkt an der Strafraumgrenze, du passt den Ball zu ihm, der Mitspieler passt den Ball dir in den Lauf und du machst das Tor. Das übt man tausendmal im Training. Und hier siehst du das hervor. Also es ist wirklich eine wunderbare Trainingssequenz. Blöd für DC Power, weil war im Spiel und sie haben das Tor kassiert. Vielleicht sollten sie im Training jetzt auch mal üben, wie man das verteidigt.
Das mit dem Tore schießen war am Wochenende in der Super League auch ein bisschen rar, muss man sagen. Es gab ein 0-0 von Lexington gegen Spokane noch in der Partie und es gab dann noch ein 1-1 von Tampa Bay gegen Dallas. Das heißt, die Partie, die wir schon hatten, war die mit den meisten Toren und mit auch den meisten kassierten Toren. Und das fällt mir so generell auf in der Super League diese Saison. Also es gibt stellenweise echt wenig Spiele, wo Tore fallen. Und der Rest sind alles sehr, sehr enge, 0-0, 1-0, 2-1, alles sehr dicht beieinander, was natürlich auch für die Qualität der Liga steht, dass es nicht immer nur Abschießduelle gibt. Trotzdem würde ich ein bisschen mehr Konsistenz und Qualität wünschen, um ehrlich zu sein. Aber das ist jetzt kein neues Thema, das wir jetzt ganz frisch aufgemacht haben.
Vielleicht mal noch kurz zur Tabelle. Aktuell auf Platz 1 ist Dallas, die haben auch erst 5 Spiele gemacht. 3 Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Platz 2 ist Spokane. Ja, man könnte überrascht sein. Allerdings bereits 7 Spiele, davon 2 Siege, 3 Unentschieden und 2 Niederlagen. Fort Lauderdale mit 4 Spielen, 2 Siege, 2 Unentschieden, keine Niederlage. Und DC Power auf 4 mit einem Sieg, 3 Unentschieden und keiner Niederlage. Auf dem letzten Platz aktuell mit bereits 5 Spielen ist Tampa Bay, die noch keinen Sieg haben, 2 Unentschieden und 3 Niederlagen. Dementsprechend 2 Punkte, während Dallas aktuell 10 Punkte hat.
Gut, machen wir den Sprung in die League One. Und auch da könnten wir ein wunderschönes Drama aufbauen. Denn es gibt eine Mannschaft, die steht ganz unten und am Ende doch ganz glücklich da. Denn wir reden von Westchester, die spielten gegen Texoma. Und das Kuriose ist, Westchester hatte noch keinen eigenen verdienten Heimsieg in der ganzen Saison. Wir sind ja jetzt schon fast schon 25, 26 Spieltage in der Saison. Aber sie haben einen Sieg am grünen Tisch. Denn in der Partie gegen Spokane, die sie zu Hause, ich glaube, 2-3 verloren hatten, stellte sich dann raus, dass Spokane einen unberechtigten Spieler eingesetzt hat, so dass dann die Partie am grünen Tisch als erster Heimsieg ever in die Geschichte von Westchester eingegangen ist. Und seitdem kämpften sie in sehr, sehr vielen Spielen mit der Problematik, dass sie gerne in Führung gehen, das Ding aber am Ende wieder verlieren. Und so war jetzt die Frage vor der Partie gegen Texoma: Wird ihnen das zum 100. Mal passieren oder werden sie endlich zum ersten Heimsieg kommen? Wie lief denn so die Partie und vor allem, wie hat sie dir gefallen?
Also in dieser Partie ist mir vor allem ein Spieler aufgefallen und das war der Torhüter von Westchester, der sehr, sehr stark gehalten hat. Also der hat da wirklich sehr viel rausgefischt und verhindert, dass irgendein Tor jetzt an der Stelle fällt, weil Texoma schon sehr viel versucht hat, immer wieder im Angriff war und durchaus auch Chancen hatte, die gar nicht so schlecht waren. Aber da hinten stand eine Mauer im Tor. Und insgesamt war diese Partie doch recht spannend. Also kurz bis vom Schluss, würde ich sagen, wusste man jetzt noch nicht, wer jetzt am Ende wirklich gewinnt und ob Westchester endlich halt mit diesem Heimsieg bleiben darf oder nicht. Ja, was man aber dazu auch sagen muss, wenn Tore gefallen sind, sind sie ja alle in der zweiten Halbzeit gefallen. Ich habe gerade extra nochmal nachgeguckt, ob ich mich nicht irre, aber nein, alle in der zweiten.
Ich habe mir in der ersten Halbzeit auch nur aufgeschrieben, dass mir der Keeper wieder gut gefallen hat. Also Pacus, der einer der 3 rotierenden Keeper von Westchester ist, hatte eine gute Parade in den 19. und dann eben noch ein verschossenes Meter. Das heißt, ansonsten war wirklich nicht viel los. Das erste Tor war, muss ich sagen, jetzt auch nicht so krass in der Partie. Also in der 51. gab es das Tor von Texoma. Das war ein Freistoß auf der, ich glaube, 15-Yard-Linie. Kam dann ja in den Strafraum rein und der Ball wurde per Fußspitze vom Innenverteidiger ins Tor reingespitzelt. Und das war es dann auch schon für Texoma. Also ein recht einfaches Tor, nicht zwingend gut verteidigt von Westchester. Und ja, so führten die Tex-Mex Oklahomans mit 1-0 und es sah wieder schlecht für die Herren aus Mount Vernon aus.
Wobei sie kennen es ja eigentlich nur, dass sie führen und dann am Ende verlieren. In dem Fall jetzt führt Texoma, allerdings nicht wahnsinnig lang, denn in der 67. Minute hat Westchester eine Ecke. Und in diesem Fall, die Ecke wird getreten, geht hoch in den Strafraum und segelt an recht vielen Köpfen vorbei, landet aber am langen Pfosten. Und Tretti ist derjenige, der genau richtig kommt, die Ecke oder die Lücke gut sieht, sich dorthin begibt und tatsächlich den Ball vor die Füße bekommt und dann quasi ins leere Tor schieben kann. Gut gesehen und auch gut genutzte Ecke.
Tja, und dann gibt es einen Mann, der für Westchester wirklich synonymisch ist, denn es ist JC Obregon, deren Stürmer. Wenn er trifft, läuft es gut für Westchester und wenn er nicht trifft, läuft es eigentlich überhaupt nicht für das Team. Und in der 83. Minute, also ja, knapp eine Viertelstunde später, schaffte er es tatsächlich, den ersten Heimsieg für Westchester zu erschießen. Und auch das Tor war jetzt vielleicht nicht das Tor des Monats, aber ganz gut gemacht. Denn JC Obregon trifft sein 14. Ligator in der Saison, nachdem er einen Steckpass vor den Strafraum in seine Füße gespielt bekommt. Der Keeper von Texoma war zu weit draußen und kann da nicht mehr sonderlich gut reagieren. Und so mussten Obregon den Ball ohne große Geschwindigkeit, aber dafür mit Gefühl, unten links ins Tor einschieben. Und das war es am Ende auch. Steht 2-1 für Westchester. Es gab noch ein, zwei Schönkschen hier und da, aber die Partie bleibt dabei. Und so gewinnt das Kinderkind, das seit Ewigkeiten nicht mehr irgendwo gewinnen oder gut aussehen konnte, tatsächlich und hält sich zumindest rein rechnerisch noch einen kleinen Playoff-Spot offen.
Ja, genau.
Wir haben euch diese Woche die Championship ein bisschen aus Zeitgründen erspart, was Spiele angeht. Aber es gab in der Championship immerhin seitdem ein neues Playoff-Teilnehmerteam. Und das dürfte jetzt nicht so ganz überraschend sein, denn es ist der Tabellenführer aus der Western Conference, der FC Tulsa. Die haben sich jetzt mit 47 Punkten aus 25 Spielen sicher für die Playoffs qualifiziert. Wo sie am Ende landen, ist noch nicht ganz klar, aber sie haben aktuell 12 Punkte auf einen Platz, der nicht für ein Heimspiel berechtigt. Das heißt, wir können schon ungefähr ahnen, wohin es für Tulsa gehen dürfte. Das heißt, nach knapp 24, 25 Spielen, drei Playoff-Teilnehmer, die definitiv sicher sind. Louisville und Charleston im Osten und Tulsa im Westen. Der Rest ergibt sich noch.
Ein bisschen Zeit ist ja auch noch.
Das stimmt. Ein, zwei Monatchen sind noch zu gehen. Gut, Stichwort zu gehen. Am Wochenende gibt es wieder Spiele, denn wäre ja langweilig so ein Wochenende ohne USL. Was soll der Wolf denn nachts machen, wenn nicht USL gucken? Und daher die Frage an dich, gibt es irgendeine Partie, die dich für dich ansprechend ist? Oder mehrere?
Also interessant werden könnte durchaus die Partie zwischen Phoenix und Oakland. Jetzt nicht, weil sie sich in der Tabelle direkt einen absoluten Kampf leisten. Allerdings, Phoenix braucht dringend diese Punkte, wenn sie nochmal was von den Playoffs haben wollen. Aktuell sind sie auf Platz 7 in der Western Conference und Oakland ist auf Platz 10 der Western Conference. Da wird es nochmal ein bisschen schwieriger. Dementsprechend brauchen die natürlich auch alle Punkte. Und ich denke, man wird sich da nichts schenken und man wird da wirklich versuchen, mit möglichst vielen Toren aus dieser Partie zu gehen.
Das ist ein guter Tipp, muss ich sagen. Ja, ich wäre noch für Parson gegen Rhode Island. Das Spiel ist sogar schon in der Nacht zum Samstag, also könnt ihr direkt nach dem Club die Partie euch angucken, denn es ist um 3 Uhr morgens. El Paso, eigentlich ein ziemlich gutes Team aus dem Westen, was auf Playoff-Kurs sein möchte, aber zuletzt geschwankt hat, gegen Rhode Island, die immerhin Vizemeister sind und gerade ein kleines Hoch erleben, um doch nochmal in die Playoffs zu kommen. Das heißt, diese Mannschaft oder dieses Duell ist wirklich durchaus spannend. Denn es könnte den Weg der, könnte man sagen, Schlussspurte festlegen. Schafft es El Paso, doch noch weiter stabil zu bleiben? Oder wird sich Rhode Island den dritten Sieg in Folge holen und vielleicht dann doch überraschend am Ende wieder auf dem Playoff-Platz stehen? Und daher mein Championship-Tipp aus der Woche, El Paso gegen Rhode Island in der Nacht zu Samstag um 3 Uhr deutscher Zeit.
Klingt auf jeden Fall auch interessant. Genau, wollte ich gerade sagen, in der League One gibt es nämlich auch so die ein oder andere interessante Partie. Vor allem aufgefallen ist mir aber One Knoxville. Die haben Indy zu Gast. Warum ist Indy, sage ich schon. Ja, doch. Charlotte Independence. Und warum ist das interessant? Charlotte Independence hat, eine verbesserungsfähige Saison bis dato. Sie haben quasi fast durchgehend eher so bescheidene Phasen hinter sich. Und auch zuletzt kam sie aus einer recht langen Wartephase, um mal wieder einen Sieg zu ergaunern. Das hatten sie jetzt aber am vergangenen Wochenende gemacht. Auswärts mit 2-3 bei den Richmond Kickers gewonnen. Und sie müssen jetzt gegen Ron Knoxville ran, die ja auf Platz 3 in der Tabelle sind. Für die läuft es natürlich erheblich besser. Ich kann mir aber vorstellen, dass Charlotte Independent in dem Fall schon auch ein anstrengender Gegner sein kann. Zumal man auch sagen muss, Ron Knoxville ist nicht immer das beständigste Team und sich durchaus mal den einen oder anderen Patzer erlaubt.
In eine ähnliche Richtung würde ich dabei Naples gegen AV Alta gehen. Naples eigentlich ein stabiles Team und auf Playoff-Kurs, trifft auf AV Alta, die anfangs ziemlich gut sahen, aber jetzt gerade aus den Playoffs rausgerutscht werden. Auch da, denke ich, werden wir so die ersten Vorentscheidungen, was die Playoffs angeht, sehen. Wenn Naples sich wieder fängt und wieder stabiler wird, bleiben sie mit guter Sicherheit wirklich ein Playoff-Team. Wenn AV Alta es schafft, dann mischen sie die Playoffs doch wieder ganz aus. Denn zumindest um die letzten 2-3 Playoff-Plätze ist noch alles ziemlich offen. Und dasselbe gilt auch für Tormenta gegen Richmond. Richmond befindet sich, zumindest von den Fans her, schon eigentlich im Abgesang. Man fragt sich schon, was in der Offseason alles gemacht werden muss. Und sie treffen auf Tormenta. Tormenta, eigentlich auch ein Kellerkind, hat gestern bekannt gegeben, dass sie den Interimstrainer Mark McKeever nun als festen Trainer übernommen haben. Seit er da ist, läuft's gut für Tormenta. Sie haben jetzt einige Siege geholt und sind auch gerade auf Playoff-Kurs. Das heißt, ja, auch die Partie könnte eine Vorentscheidung werden. Schafft es Tormenta, könnte man sagen, dass sie sich auch vielleicht qualitätstechnisch für die Playoffs mittlerweile qualifizieren. Schafft es Richmond, bleibt die kleine Chance auf ein Playoff-Ticket für die Kängurus bestehen. Und auch daher vielleicht nicht die fußballerisch qualitätstechnisch schönste Partie, aber die erste aus den kleinen Kellerkindern, was die Playoffs angeht. Und daher auch mein Tipp für das League One-Wochenende: Naples gegen AV Alta und Tormenta gegen Richmond. Beide um 1 Uhr nachts deutscher Zeit am Sonntag. Geht noch. Da hatten wir schon deutlich schlimmere Anschlusszeiten.
Im Übrigen, wer vorher schon Fußball gucken will am Sonntag, es gibt gleich 2 Spiele in der Super League. Und in beiden Fällen sind es durchaus interessante Paarungen. Wir haben um 20 Uhr Carolina Ascent, die bis dato in dieser Saison so gar nicht gut performen. Und sie spielt zu Hause gegen Sporting Jacks, dem neuen Team, wo wir im Prinzip ja auch schon alles erlebt haben in dieser Saison. Aktuell sind beide in der Tabelle sehr, sehr nah beieinander. Und ich glaube, das könnte eine Partie mit Toren werden. Ich hoffe es zumindest. Und um 21 Uhr Brooklyn FC, die dürfen zu Hause spielen und empfangen Fort Lauderdale. Auch das könnte durchaus spannend sein. Fort Lauderdale aktuell auf Platz 3. Ich hatte es ja erwähnt gehabt mit 2 Siegen und 2 Unentschieden. Brooklyn hatte ein bisschen was zu tun. Also das wird kein leichter Spaziergang.
Ich finde ja, das ist die perfekte Bezeichnung für diese Folge heute. Denn die war wirklich auch kein leichter Spaziergang. Von Dramen in Hartford zu sehr vielen News, zu diversen Spielen und Spieletipps waren wir echt sehr beschäftigt heute. Und daher würde ich vorschlagen, wenn du nichts mehr hast, sind wir für heute auch durch.
Ja, das soll es gewesen sein.
Gut, damit vielen Dank fürs Zugehört haben. Wie immer gilt, lasst uns gerne eure Meinung wissen oder bewertet uns auch gerne bei Spotify und ähnlichen Portalen, wo man Punkte, Noten oder Sternchen geben kann. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, dann in Folge 152 von Sideline, dem USL-Podcast, überall, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.